Ja, herzlichen Glückwunsch an euch. Man merkt, manche Texte sind doch noch bekannt. Alles hat ein Ende, auch diese Adventszeit, habe ich mir gedacht beim Vorbereiten und festgestellt, wirklich schon der vierte Advent. Ja, also mein Gefühl ist noch eher bei eineinhalb oder sowas in die Richtung. Aber es ist der vierte Advent und Michael hat schon gesagt, das ist auch das Ende dieser Jubiläumspredigtreihe, in die uns der HGV, also zu der uns der HGV eingeladen hat. Und es gibt einen letzten Hinweis und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es ging ja auch immer wieder um die Grundlagen unseres Glaubens und dieses Thema ewig verliebt, was über dem Advent. Nee, nicht über dem Advent, über dem Dezember stand in dem Fall, aber im Dezember ist ja quasi im Advent. Und heute dieser Titel, Gott bringt es zu Ende. Wir bekommen einen Text aus dem Philipperbrief serviert und jetzt sage ich mal was, was ich sonst nie sage, weil sonst gibt es nur einen Text da oben, aber da hinten stehen Bibeln. Also wenn jemand eine Bibel will und auch eine aufschlagen, da hinten in der Ecke stehen ein paar und wenn die nicht reichen, haben wir im Jugendraum auch noch ganz viele. Also daran soll es nicht scheitern. Philipperbrief, Kapitel 1. Ab Vers 3 schauen wir uns heute mal an. Und der Philipperbrief ist ja ein besonderer Brief. Also er wurde unter besonderen Umständen geschrieben, das ist aber Paulus öfter passiert, also fast alle Briefe aus der Gefangenschaft, aber auch den Philipperbrief. Und trotzdem ist dieser Brief gekennzeichnet von ganz viel Freude und ganz viel Gottesliebe, die da auftaucht. Und es fasziniert mich schon, wie man in so einer Situation so einen Brief schreiben kann. Ja, also ich frage mich immer, was macht das mit einem Menschen, Freiheitsentzug dauerhaft zu haben? Ich weiß es nicht, weil ich habe dann mal nachgedacht und festgestellt, ich war nicht mal richtig im Hausarrest. Ja, also so, dass meine Eltern mal gesagt hätten, jetzt 2 Tage brauchst du nicht rausgehen. Das war so, entweder ich war so brav oder meine Eltern so lieb. Das dürft ihr jetzt denken, wie ihr wollt. Aber ich kenne es nicht. Aber Paulus hat, also wahrscheinlich als er diesen Brief geschrieben hat, nicht nur Monate, sondern eher Jahr oder Jahre im Freiheitsentzug verbracht. Ob er jetzt aus Rom geschrieben ist oder doch woanders, das ändert die Umstände, das macht schon einen Unterschied, ob ich wirklich im Gefängnis sitze oder ob ich im Hausarrest bin, so wie Paulus in Rom. Wir wissen es nicht haargenau, aber ich habe gedacht, ich lasse mal Bonhoeffer zu Wort kommen, der an Heiligabend 1943 aus dem Gefängnis folgende Zeilen an, ich glaube, seinen Schwager und seine Schwägerin oder sowas schreiben. Zunächst, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit, nicht Adventszeit, Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost, denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Boah, da habe ich mir gedacht, Respekt. Indem die Lücke unausgefüllt bleibt, bleibt man miteinander verbunden und merkt erst, was da fehlt. Und ich glaube, so ging es Paulus auch, als er diesen Brief an die Philipper schreibt und er merkt, wie er aber auch Freude hat, wenn er an die Philipper denkt. Und da schauen wir jetzt dann mal in den Text rein, weil es ist eben kein Jammerschreiben, sondern es ist eine Ermutigungsbotschaft, die da durch und durch kommt. Und der Ton kann nicht nur am Anfang, also wir schauen ja nur den Anfang an, sondern durchweg im ganzen Brief erkannt werden, selbst wenn er über sein persönliches Ergehen spricht. Ja? So, ich glaube, genug der Vorrede. Guck mal rein in den Text. Ich lese mal Vers 3, 4 und 5. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Das so kurz ist, lese ich es gleich nochmal. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ihr merkt den Grundtenor, Dank. Dankst du jedes Mal, wenn du an einen anderen Mitchristen denkst, So ähnlich schreibt es Paulus. Gut, es war zugespitzt für die Philipper. Dankst du Gott jedes Mal, wenn du an deine Frau, an deinen Mann denkst? Dankst du Gott jedes Mal, wenn du an deine Freunde in Mecklenburg, Hessen oder nur in Bobingen denkst? Dankst du, wenn du jedes Mal, wenn du an deine Kinder denkst? Klar waren das jetzt keine engen Verwandten von Paulus, aber es waren doch irgendwie seine Kinder. Also nach allem Wissen war Paulus ja kinderlos, aber er hatte viele geistliche Kinder. Menschen, die er zu Gott geführt hat, und das entdeckt man hier auch. Er sieht sie in gewisser Weise als seine Kinder und dankt dafür. Aber ich finde das schon Wahnsinn, wenn da steht, jedes Mal, wenn ich an euch denke. Also ich denke auch viele andere Gedanken, wenn ich an nahestehenden Menschen denke und nicht nur Dank. Ich wünsche mir das so sehr, dass das uns auch als EVG oder uns als Christenheit so geht, dass wir, wenn wir aneinander denken, dass wir ins Danken und ins Staunen kommen über Gott, dass wir Teil dieser Gemeinde, Gemeinschaft Gottes sein dürfen. Und ich habe mir gedacht, nachdem die Adventszeit vorbei ist, dann ist das Jahr auch bald vorbei und dann kommt 2022 und die guten Vorsätze. Es wäre doch mal ein cooler, guter Vorsatz, oder? Wir nehmen uns, und das auch nicht erst zum 1.1. Mal, bis dahin haben wir es vergessen, sondern ab dem 19.12., das ist heute übrigens, vor, dass wir danken wollen, wenn wir an uns denken. Das ist ein Riesenunterschied, ja? Also man muss sich ja nicht ärgern. Ärgern ist nochmal eine andere Dimension. Aber meistens ist man ja relativ neutral, wenn man an jemanden denkt. Meistens. Manchmal ärgert man es ja auch. Aber bewusst zu sagen, stopp mal, ich will, bevor ich mich ärgere, bevor ich irgendwie komisch denke, will ich danken. Danken, Gott danken, dass dieser Mensch Teil unserer Gemeinschaft sein darf, dass wir zusammen unterwegs sein können. Und es geht ja noch weiter. Dieser unscheinbare kleine nächste Vers steht auch nur da: Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Also der Dank drückt sich gleich in einem Gebet aus, einem Dankgebet sicherlich, aber auch einem Bittgebet. Er bittet. Ich habe mir gedacht, wie schnell sage ich, also ich bin schon vorsichtig geworden als Pastor, diesen Satz, ich bete für dich zu sagen. Weil wenn ich ihn sage, will ich ihn auch machen. Also muss ich es mir aufschreiben. Das hat nichts mit euch zu tun, sondern mit meinem Kopf, gell? Nicht falsch verstehen. Dann muss ich es mir aufschreiben, damit ich auch dran denke und es wirklich tue. Aber ich bete für dich. Das ist so ein cooles Privileg. Ein Geschenk, dass wir füreinander beten dürfen. Was liegt da für ein Segen und eine Verheißung drin? Also wenn Jesus in den Evangelien, was uns da berichtet ist, über das Gebet redet, dann malt er uns vor Augen, was das für eine gigantische Möglichkeit ist, Gott in den Ohren zu liegen. Und was Gott da alles tun wird, weil wir beten, nur weil wir beten. Was für eine Möglichkeit. Ich will uns da wirklich diesen Text immer wieder vor Augen malen. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen und nicht mit Kriegskram und nicht, weil ich es abarbeiten muss und nicht, weil ich es nicht Besseres zu tun habe, sondern mit frohem Herzen. Gott handelt, wenn wir beten. Traust du Gott das zu? Und dann die spannende Frage wirklich. Danken wir fröhlich für unsere Geschwister im Glauben sozusagen? Danken wir oder beten wir, dass Gott sie endlich ändern soll? Also das finde ich eine ganz spannende Frage, da will ich euch auch gleich einen Moment lassen. Für was betest du, wenn du an unsere Gemeinschaft oder die Gemeinschaft mit anderen Christen denkst? Also für was betest du? Betest du dafür und dankst für das, was sie sind, oder betest du dafür, dass sie sich endlich ändern müssen? Mal einen kurzen Moment zum Nachdenken. Also ich finde es wichtig, dass wir das immer im Kopf haben und uns auch selber erwischen. Also ich versuche mich dann immer selber zu erwischen und zu sagen, stopp mal, bete ich gerade dafür, dass der andere sich ändert? Will ich nicht anfangen, für den anderen zu danken und Gott zu bitten, dass er in seiner Weisheit entscheidet, ob er oder ich mich ändern soll? Also das möchte ich euch wirklich so mitgeben. Und dann springen wir wieder rein, Vers 5. Vers 5 spiegelt dann so ein bisschen in der Kürze, warum sich Paulus mit den Philippern verbunden fühlt. Für alle, die keine Bibel vor sich haben, ich lese ihn lieber nochmal. Vers 5. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Also gleicher Musikgeschmack, steht nichts da. Ja? Die Art zu predigen, steht auch nichts da. Die Auslegung der Offenbarung gab es noch nicht. Also was verbindet die Philippa und Paulus? Ich weiß es nicht, vielleicht verbindet sie auch noch was anderes. Aber da stehen tut eine einzige Sache, die Umsetzung des Auftrages, frohe Botschaft verkündigen, evangelisieren oder wenn man es ganz, ganz kurz zusammenfassen will, Jesus. Das ist das, was Paulus mit den Philippern verbindet. Nicht mehr, nicht weniger. Zumindest steht nichts anderes explizit da. Ich habe es immer wieder erwähnt und ich will es auch heute wieder erwähnen. Was verbindet uns als Christenheit und damit auch uns als evangelische Gemeinschaft hier in Königsbrunn? Was verbindet uns? Und ich bin mir sicher, wenn wir anfangen zu diskutieren über theologische Standpunkte oder Sichtweisen, über einzelne Bibelstellen, über Corona, über die Politik oder auch nur über die Wandfarbe, wir werden uns zerstreiten. Bin mir fast zu 100% sicher. Also vielleicht finden sich Grüppchen, die derselben Meinung sind, dass die Wandfarbe hübsch ist. Vielleicht finden sich auch dieselben Grüppchen oder andere Grüppchen, die sagen, ich stehe zur Taufe genau so und so oder zu Corona. Aber was uns eint, und das ist wirklich so, das, was uns eint, und sobald wir es aus dem Blick verlieren, haben wir es schwer, ist Jesus. Das ist das, was wir glauben, das ist die Grundlage und jeder, der hier Mitglied wirklich geworden ist, der bekennt das und der unterschreibt das, dass Jesus Christus der Maßstab ist und der Gott, der Mensch geworden ist und ans Kreuz gegangen ist, das ist unser Mittelpunkt. Und das ist auch das, was Paulus rausgreift, als er sagt, das verbindet uns als Philippa. Ja, ich finde es auch schön, wenn uns auch noch andere Dinge verbinden, das gebe ich ehrlich zu. Ich finde es auch schön, wenn wir uns nicht über Wandfarbe zerstreiten und Ähnliches. Aber wir müssen uns immer wieder im Kopf behalten, das, was uns verbindet, das ist Jesus. Und über alles andere müssen wir fröhlich und herzlich und freundlich miteinander ins Gespräch kommen. Und einen Weg finden, der auch nicht jedem gefällt. Das ist schmerzhaft herausfordernd, aber es klappt, es klappt. Es klappt schon über Jahrtausende, wenn die Christenheit auf Jesus schaut und nicht auf die Unterschiede. Weil die Unterschiede finden sich ohne Probleme. Ja, seine Liebe ist quasi der Kitt, der uns verbindet. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, über andere Dinge zu diskutieren, ist das wie wenn man Wasser drüber kippt und wir hätten wasserlöslichen Kitt. Dann fängt an, das Ganze zu bröckeln. Wenn man dann nicht wieder den Kitt nimmt, der es zusammenhält, dann wird es irgendwann schwierig und irgendwann hat man nur noch Einzelteile. So, das waren ja nur die ersten drei Verse. Vers 6, ich lese ihn mal in Ruhe vor. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Merkt ihr was? Also Paulus sagt, wir haben viel Grund zum Danken, es ist echt gut. Aber Gott ist es, der es tut. Das ist die Grundlage. Gott ist es, der es tut. Gott ist es, der es weiterhin macht. Gott ist es, der es war. Und Gott wird es auch weiterhin machen. Also geistliches Wachstum ist was, was wir nicht machen können. Das ist so ein Vers, wo ich mir denke, ja, dann lehnen wir uns alle zurück und machen nichts mehr. Das hat aber Paulus da nicht geschrieben, finde ich. Sondern er hat nur noch mal deutlich gemacht, hey, denkt dran, Gott ist es, der das Wichtige, der das Geistliche in euch tut und macht und der dann Schritt für Schritt mit euch geht. Ja? Auf der anderen Seite weiß ich auch, viele Dinge können wir lernen. Also wer Gitarre spielen können will, wir haben hier ja heute schon ein Exemplar da gehabt, nein, wir haben es noch da, ist nicht weggelaufen, oder wer so Klavier spielen können will, der muss üben. Also die wenigsten haben eine natürliche Begabung, setzen sich an ein Klavier und es flutscht. Die meisten müssen üben. Also ich kenne eigentlich keinen, der es einfach so konnte. Ich kenne Leute, die haben es viel einfacher. Die fangen an und du denkst dir, spielst du schon ein Jahr? Nein, ich spiele erst 2 Wochen. Also es gibt da schon Unterschiede. Und ich glaube, im Geistlichen ist es auch so. Gott muss das Nötige tun, aber wir können uns wehren. Wir können es verwehren, dass Gott was in uns tun darf. Also Gott will sein gutes Werk auch in dir und in mir voranbringen. Die Frage ist, lasse ich ihn, ja? Lasse ich ihn? Will ich aus meinen Fehlern lernen? Wünsche ich mir, dass Gott in mir wirkt? Lasse ich Gott machen und das auch in mir? Oder wünsche ich mir, dass Gott in den anderen macht? Nehme ich mir Zeit, in der er wirken darf, in der er reden darf? Traue ich ihm überhaupt zu? Also das finde ich mit die spannendste Frage. Traust du ihm überhaupt zu, dass er dich ändern kann? Also ich traue Gott ja viel zu, aber merke immer wieder, dass ich mir denke, ja, aber ob er mich ändern schafft? Also, ja, ist doch bescheuert. Also jedes Mal, wenn ich mich dann erwische, denke ich mir, warum traust du das Gott nicht zu? Und ich habe es erlebt, er kann Dinge ändern, wo ich hilflos dastand. Er kann. Ich muss ihm aber auch die Chance dazu geben. Also was traue ich zu? Und darf Gott weitermachen und vollenden? Oder durfte er nur anfangen? Ich will das mit einem, eigentlich dem bekanntesten Beispiel für das Ding machen vom Christsein. Also Jesus ins Leben einzuladen. Und wenn du das am Livestream noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dir Mut machen, mach es. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ist ja so ähnlich wie die Haustür aufmachen und zu sagen, Jesus, du darfst jetzt in meine Hütte rein, in mein Heiligtum. Also bei den Schwaben sagt man es heiliges Blechle, das wäre dann das Auto. Ich glaube, wir Deutschen haben schon, falls wir Eigenheimbesitzer sind, ist das schon so ein bisschen wie eine Art Heiligtum. Es ist was Besonderes, es ist unser Haus. Wir lassen da nicht jeden rein. Aber wenn du Jesus reinlässt, nicht nur in dein Haus, sondern in dein Herz, ist das ja bildlich gesprochen auch so ein bisschen, du lässt ihn erst in den Flur, du lässt ihn auch sofort ins Wohnzimmer, wenn du gerade aufgeräumt hast. Also ihr müsst mal einfach kurz überlegen, wie ihr das daheim macht. Wenn unangekündigt jemand vor der Tür steht und ihr wisst, es sieht hinten aus wie Sau, dann überlegt ihr mal ganz kurz, wie weit darf er rein, ja? Bevor es peinlich wird. Und dann schleust man ihn so in die Ecke, wo man sagt, das geht noch. Und mein Gefühl ist, im Glauben und im Christsein ist es mit Jesus auch oft so. Wir lassen ihn rein, gerne bis ins Wohnzimmer, wenn wir gerade da aufgeräumt hatten. Und dann wird es spannend, weil dann will Jesus nicht um 10 Uhr wieder gehen. Ja, 10:30 reicht auch nicht. 11, sondern er wünscht sich ein Bett. Und du sagst, klar, kein Problem, Gästezimmer ist auch in Ordnung, kannst du auch da bleiben. Ich zeige dir morgen auch noch, wo das Frühstück ist. So, also wir können das Spielchen weiterziehen. Ich denke, die meisten kennen dieses Beispiel, aber ich finde es so prägnant. Lässt du Jesus auch in den Keller oder auf den Dachboden? In die Rumpelkammer? Darf er sich frei im Haus bewegen? Also ich würde keinem Gast einfach so mal spontan sagen, zieh jede Schublade auf. Ja, Keller kann ich immer sagen, geh ruhig runter in den Keller bei mir, ich habe keinen. Aber das ist bei Jesus ja auch so. Also lasse ich ihn wirken und lasse ich ihn in jede Ecke meines Lebens wirken. Da möchte ich dir wirklich Mut machen, ihn zu lassen. Und ich will dich auch nochmal ganz bewusst fragen an der Stelle mit diesem Vers 6. Ich lese ihn dir nochmal vor. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk angefangen hat, also nichts Schlechtes, sondern sein gutes Werk angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus weiterkommt. Also, wenn du heute hier sitzt oder bei dir daheim auf irgendeiner Sitzgelegenheit, dann überleg doch jetzt mal, wo darf Gott bei dir im Leben rein und darf er da auch weitermachen mit dir? Mit den nächsten Versen wird Paulus nochmal sehr persönlich. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die Botschaft verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Ja, es ist Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk, wenn sich in unserem Leben was verändert und wenn du gemerkt hast, dass Weihnachten eben nicht nur ein schönes christliches Fest ist, sondern dass dieses Weihnachten der Beginn einer absolut gigantischen Reise von Gott, nicht mit irgendwie dieser Welt, sondern mit dir war. Das will ich uns nochmal vor Augen malen. Ja, ich werde dann Heiligabend auch über Heiligabend predigen, also über Jesu Geburt. Keine Angst, es kommt nichts anderes, aber ich glaube, wir können es uns nicht oft genug in Erinnerung rufen, was für ein Geschenk und was für ein Privileg ist, dass wir einen Gott haben, der nicht irgendwo ist, sondern der ganz bewusst auf diese Welt gekommen ist. Ja? Und es ist aber Gnade. Wir haben es nicht in der Hand, es ist ein Geschenk und das hält Paulus fest. Es ist eben Gott, der handelt und der auf uns zugekommen und uns entgegengekommen ist. Mensch, man sollte nicht so schnell reden. Und dieser Gott kennt dich. Der kennt dich durch und durch und er weiß, was dich bewegt. Auch heute Morgen, wo du hier sitzt, er weiß, was dich bewegt. Und er weiß auch damals, wie sehr der Paulus sich wünscht, in der Nähe der Philippa zu sein. Aber der Ursprung dieser Liebe, und das sagt Paulus hier, ist Gott. Ich möchte es noch mal in einer anderen Übersetzung in Vers 8 vorlesen. Neue Genfer Bibel ist das jetzt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Christus bewirkt diese Liebe. Das ist das Geheimnis des Miteinanders. Also ich habe ja vorhin gesagt, unser Miteinander hängt am Kitt der Liebe Gottes. Und diese Liebe kann ich nicht produzieren. Also es gibt Menschen, die sind von mir geliebt. Und es gibt Menschen, die sind von Gott geliebt, sage ich mal so schön. Und erinnere mich dran, dass ich meinen Brass auf sie schnell vergessen sollte. Oder hinten anstellen sollte. Dieser Kitt kommt von Gott und die Frage ist nur, will ich mir den immer wieder schenken lassen? Will ich mir diese Liebe immer wieder schenken lassen? Und genau diesen Wunsch bekräftigt und bringt Paulus nochmal in den letzten Versen und dann machen wir auch Schluss, Verse 9 bis 11 in einem Gebet eigentlich. Formuliert es als Gebet und nicht nur als Wunsch. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Und euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass es Gott ist, der geehrt und gelobt wird. Also er betet dafür, dass wir es erkennen, ja, dass wir es umsetzen, aber dass es auch noch tiefer und mehr wird, Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Und wie gesagt, da kann ich mich nie oft genug wiederholen, der Grund, der Anfang dieser Liebe ist Gott. Wir können sie nicht aus uns machen, müssen wir auch nicht, aber wir dürfen sie in uns wachsen lassen und immer mehr von Gott geben und schenken lassen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Betest du auch, dass seine Liebe größer wird? So wie Paulus getan hat? Oder regst du dich lieber darüber auf, wie blöd die anderen sind und immer noch nicht erkannt haben, was für dich schon lange logisch ist? Und die Frage habe ich ganz absichtlich so gestellt, weil es bleibt herausfordernd in unserer Zeit gerade, dass wir für die anderen und füreinander beten und uns nicht aufregen über die anderen, die einen anderen Erkenntnisstand haben. Ja, ich merke es gerade in den Corona-Zeiten, wird Zweiteres immer mehr. Wir regen uns darüber auf, dass der andere noch nicht erkannt hat, was schon lange offensichtlich sein müsste. Und nein, ich rede jetzt nicht von den Impfbefürwortern oder den Impfgegnern, sondern von allen. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, bei allen, und ich muss mich selber dabei erwischen, wird das immer mehr, das müsste man doch jetzt schon lange kapiert haben. Egal, in welche Richtung man denkt gerade. Also fast in jeder Facette. Das müsste doch jetzt schon lange jeder und alle anderen sind blöd, dumm oder haben einfach nur nicht genug gelesen, gesehen, gehört oder irgendwas. Das ist echt herausfordernd. Ja, ich möchte wirklich sagen, ich meine gerade alle, wenn ich sage, wir brauchen das immer wieder zu sagen, lasst uns füreinander beten, um Liebe füreinander zu haben. Und ich will dich ganz bewusst fragen, für was betest du? Auch wenn Corona sich in dein Gebet verirrt. Für was betest du? Betest du dafür, dass die anderen endlich kapieren mögen, was du schon lange kapiert hast? Oder betest du darum, dass Gott endlich Erbarmen hat und eingreift auf die Art, die er richtig findet. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erkenntnis, was genau richtig ist. Ich habe nicht den völligen Überblick, aber Gott hat ihn. Wollen wir ihm zutrauen, dass er auch in diese Corona-Situation hineinkommt? Aber das gilt ja nicht nur für Corona, um jetzt wieder weg von Corona zu kommen, sondern es gilt für viele andere Lebenslagen auch. Haben wir den Mut, demütig zu sagen, ich möchte den anderen verstehen oder ich möchte nur den anderen bekehren? Im wahrsten Sinne des Wortes, wir Christen können das auch gut. Breitreden, überreden, totreden. Lasst uns lieber beten, wie totreden. Beten, dass Gott wirkt, auch in uns. Betest du dafür, dass Gott uns endlich zeigt, was wichtig im Leben ist? Und miteinander ist dann wirklich möglich. Miteinander als Kinder Gottes, als Jesu Nachfolger. Denn das ist der Punkt, in dem wir uns einig sind. Und das ist der Kitt, der uns zusammenhält, Jesus und seine Liebe für uns. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wie gesagt, ich muss mir diese Liebe auch immer wieder von Gott geben lassen. Paulus betet hier so. Warum betet er hier so? Ich möchte nochmal Vers 10 und 11 vorlesen. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und euer Leben reiche Frucht trägt. Worauf kommt es also an im Leben und im Sterben? Das ist eigentlich so eine rhetorische Lehrerfrage, gell? Es kommt auf die Beziehung zu Jesus an und nicht auf unsere Einstellung zu Wandfarben, Corona, Politik oder irgendwas. Es kommt auf unsere Beziehung zu Jesus an. Und ich weiß, wir schätzen noch vieles, vieles anderes, was es auf dieser Welt geht, und wir dürfen es auch schätzen und genießen. Aber wir dürfen uns immer wieder in Erinnerung rufen, das Wichtigste überhaupt ist unsere Beziehung zu Jesus. Das Wichtigste ist nicht, ob ich am Ende recht habe. Ist nicht das Wichtigste. Sondern das Wichtigste ist, dass am Ende viele erkannt haben, wer Jesus ist. Und was er für sie getan hat. Dass er der Retter dieser Welt ist, wie wir es oft genug um Weihnachten rum auch singen. Und wir wollen gleich Abendmahl feiern. Und ich will euch wirklich einladen, ohne dieses Wichtigste bräuchten wir kein Abendmahl feiern. Dann wäre das ein nettes Gemeinschaftsverbindungsmahl. Aber es ist eben mehr. Es ist das Bekenntnis, dass dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir mit ihm zusammen weiterhin Mahl feiern dürfen. Und dieser Christus bewirkt in uns alles, was wir brauchen. Dadurch ehren wir Gott. Das sind so die letzten Verse und Gedanken von Paulus an der Stelle. Ja, der Titel, der war vom HGV gewählt, aber ich habe am Anfang gedacht, wie passt der zu diesem Text? Und habe dann doch wirklich gemerkt, ja, Gott bringt es zu Ende, wenn wir ihn lassen. Wir wollen so oft alles selber in der Hand haben und es selber zu Ende bringen, aber Gott bringt es zu Ende. Er ist der, der es angefangen hat mit dieser Welt, und er ist der, der es zu Ende bringt. Ja, der uns die Liebe dafür schenken wird, der uns in seine Gegenwart bringen will, aber auch der als Richter am Ende der Zeit dastehen wird und das Ende dieser Welt bringen wird. Das alles ist Gott, und er bringt es zu Ende, hoffentlich auch im Miteinander, dass wir zusammen vor ihm stehen dürfen, weil wir uns nicht zwischendurch über alles Mögliche zerstritten haben, sondern den Blick immer wieder auf ihn, den Einzigen, belassen haben, den Retter dieser Welt. Gott bringt es zu Ende, nur er allein. Gott segne dich dabei und uns dabei. Ich habe uns noch zwei Fragen mitgebracht. Ihr müsst sie euch jetzt merken. Die erste ist ganz einfach. Worauf kommt es im Leben und im Sterben an? Ich möchte euch das wirklich so einfach um die Ohren hauen. Worauf kommt es wirklich an? Und das zweite, auf was liegt im Moment dein Fokus? Liegt er bei Gott oder liegt er irgendwo anders? Einige Momente der Stille, und dann wollen wir zusammen Abendmahl feiern.